Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Miriam Rossius. Hallo, ich grüße Sie herzlich. Es ist ein visionäres Projekt. Ein grünes Band aus Milliarden Bäumen soll in der Sahelzone die Ausbreitung der Wüste eindämmen. Über fast 8000 Kilometer quer durch den Kontinent. Von Anfang an war klar, dass die Umsetzung enorme Hürden für die Länder birgt. Doch vielen Menschen bietet die Great Green Wall, die große grüne Wand, auch ganz neue Chancen.
Wir haben viel Gemüse in unserem Garten angelegt. Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln und Früchte, Mango und Zitronen.
Erzählt diese Frau aus dem Senegal. Von dort im Westen des afrikanischen Kontinents bis hin nach Djibouti im Osten gab es früher in der Sahelzone üppiges Grasland. Doch Dürre, Überweidung und intensive Landwirtschaft haben davon kaum etwas übrig gelassen. Die Afrikanische Union entwickelte darum eine Vision für Klima- und Umweltschutz, die Great Green Wall. Im Juli 2005 stand sie zum ersten Mal auf der Tagesordnung. Julian Hilgers beschreibt die Idee dahinter und wie sie 15 Jahre später im Tschad vorankommt.
N'Djamena, die Hauptstadt des Tschads und die mit Abstand größte Stadt des Landes. Hier fängt der Kampf gegen den Klimawandel an. Um die Hauptstadt herum ließ die Regierung vor einigen Jahren eine Art grünen Gürtel pflanzen. Der Tschad wisse um die Folgen des Klimawandels, nur reiche das oft nicht, erzählt Blaise Darustan, Journalist beim regierungskritischen Radiosender FM Liberté.
Der Wille der Regierung, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen, ist da. Aber in der Realität wird wenig umgesetzt. Die Great Green Wall ist ein Beispiel dafür. Die Bäume, die damals gepflanzt wurden, werden heute nicht mehr gepflegt. Die Bäume kämpfen ums Überleben, da sie während der Trockenzeit nicht bewässert werden.
Wenn Medien über die Great Green Wall berichten, taucht der Tschad eigentlich nie auf. Dabei war das Land von Beginn an Teil des Projekts und hätte Erfolge bitter nötig. Gut 65% der Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. Und 80% der Bevölkerung im Tschad und in der gesamten Sahelzone hängen von der Landwirtschaft ab. Doch der Klimawandel und die Ausbreitung der Wüste könnten diese in Zukunft unmöglich machen, sagt Nora Beramuni aus dem Afrika-Büro der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft.
Der Klimawandel ist einer der Faktoren, aber er ist nicht der einzige. Wenn die Ressourcen nicht gut und nachhaltig bewirtschaftet, sondern ausgeschöpft werden, führt das natürlich zu mehr Wüstenbildung und Zerstörung des Bodens. Aber wir sollten nicht der lokalen Bevölkerung die Schuld geben, denn die brauchen alternative Lebensgrundlagen.
Genau da setzen die Pläne der Great Green Wall an. Es geht um mehr als nur das Pflanzen von Bäumen. Insgesamt sollen 10 Millionen neue Jobs entstehen. In einem Image-Video preist die Afrikanische Union die geplanten Erfolge an. Sie ist die Initiatorin der Great Green Wall. Das Geld aber kommt aus dem Ausland. Von der Weltbank, der EU, verschiedenen UN-Organisationen. Und die haben durchaus ein Interesse am Erfolg des Projekts, erklärt Camilla Nordheim-Lasen, die bei den Vereinten Nationen das Projekt der Great Green Wall koordiniert.
Es war wirklich ein afrikanischer Traum, diese globalen Herausforderungen zu bekämpfen. Aber es gibt Verbindungen zu einigen Herausforderungen in Europa. Bis 2045 könnten 60 Millionen Menschen aus Subsahara-Afrika nach Europa fliehen, insbesondere aus geschädigten Gebieten.
Nur, die Ziele für die Great Green Wall zu erreichen, ist für viele Staaten eine echte Herausforderung. Da ist die enorme Fläche. Der Tschad beispielsweise ist mehr als dreimal so groß wie Deutschland, hat aber gerade mal 16 Millionen Einwohner. Die Bevölkerung hat kaum Wissen über nachhaltige Landwirtschaft. Und wenn, dann fehlt es an Geld und Material, sagt Nora Beramuni.
Um die ausgeschöpften Böden wiederherzustellen, braucht man Samen. Und nicht nur Samen einer Art. Man braucht Bäume, gute Sorten von Feldfrüchten, Weiden und so weiter. Und die Saatgutzentren in diesen Gebieten haben nicht die Kapazität dazu.
Wie stark der Klimawandel und die schlechte Nutzung von Ressourcen die Menschen treffen, zeigt sich besonders am Tschadsee im Westen des Landes. Der See ist für gut 30 Millionen Menschen eine wichtige Wasserquelle, im Tschad, aber auch in den Nachbarländern Niger, Nigeria und Kamerun. Doch seit 1963 hat der Tschadsee 90% seiner Fläche verloren. Und das verstärkt den Terrorismus in der Region, erklärt Camilla Nordheim-Larsen.
Diese Verschlechterung hat auch für die Präsenz von Boko Haram gesorgt. Sie bieten jungen Menschen Beschäftigung, die keine andere Möglichkeit haben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Trotz all dieser Schwierigkeiten, die Verantwortlichen im Tschad sind zufrieden und sehen Erfolge bei der Great Green Wall. Eine lokale NGO berichtet, bereits 2,5 Millionen Pflanzen angebaut zu haben. Und laut Bakary Sandar, der das Projekt im Tschad für das Umweltministerium koordiniert, profitiert die Bevölkerung bereits von zahlreichen Projekten.
Es gibt gemeinsame landwirtschaftliche Betriebe, die von der lokalen Bevölkerung eingerichtet und verwaltet werden. Wir haben auch Wasserstellen geschaffen, die für die lokale Bevölkerung von Nutzen sind.
Ein Beispiel, wie die Great Green Wall der Bevölkerung im Tschad konkret helfen kann, ist das sogenannte arabische Gummi. Es wird aus Akazienbäumen gewonnen und unter anderem in der Medizin- und Lebensmittelproduktion eingesetzt. Und das weltweit, erklärt Nora Beramoni.
Der Tschad ist der zweitgrößte Hersteller in der Sahelzone für das wichtige arabische Gummi. Das hat einen internationalen Markt und kann Menschen tatsächlich aus der Armut befreien.
Langfristig kann das wohl nur mit Finanzierung aus dem Ausland klappen. Zudem ist das Klima im Kampf gegen den Klimawandel schon jetzt der größte Gegner, sagt Radiojournalist Blaise Darustan.
La forte température, l'avancée du désert.
Dazu gehören hohe Temperaturen, das Wachstum der Wüste, heftiger Wind und unregelmäßige Niederschläge.
Die Regenzeit jetzt im Sommer sorgt in Teilen des Tschads immer wieder für Überschwemmungen. Den Großteil des Jahres aber kämpft der Tschad mit extremer Dürre, die viele der neuen Pflanzen nicht überleben.
Julian Hilgers über Aufforstung im Tschad. Die Agrarforschung hat herausgefunden, dass eigentlich nur am Anfang viel Wasser nötig ist, um die Randgebiete der Wüste zu begrünen. Wenn man das richtig angeht, sorgt die Natur selbst dafür, dass das Ökosystem wieder ins Gleichgewicht findet und Wasserressourcen bildet. Aber diese Chance müssen die neuen Pflanzen eben erst einmal bekommen. Bis 2030 sollen in der gesamten Sahelzone 100 Millionen Hektar Land wiederhergestellt werden. Eine Fläche etwa dreimal so groß wie Deutschland. Mit am besten klappt die Begrünung im Senegal. Darüber berichtet Dunja Sadaki.
Die zarten grünen Setzlinge ragen aus ihren schwarzen Plastikvasen heraus. Die 22-jährige Diari Ba gießt sie vorsichtig mit Wasser. Hier ist die Baumschule von Koili Alpha. Sehr früh fangen wir an, Plastiksäcke mit Kompost zu füllen. Danach pflanzen wir die Setzlinge ein. Wir haben verschiedene Baumsorten. Danach gießen wir. Wenn das mit der Winterzeit zusammenfällt, warten wir 3 Regenfälle ab und pflanzen die Sträucher aus. Hunderttausende Setzlinge wachsen hier in Koili Alpha, einem Dorf im Zentrum Senegals. Aus ihnen entwickeln sich zum Beispiel knorrige Affenbrotbäume oder dornige Akazien. Pflanzen, die den heißen Temperaturen trotzen können. Diari Ba kümmert sich um den grünen Nachwuchs. Senegal gehört zu den afrikanischen Staaten, die am erfolgreichsten aufgeforstet haben, erklärt Mignane Sarr. Er ist der Projektkoordinator der Vereinten Nationen für den Senegal.
Les succès notés au niveau du projet.
Die Erfolge des Projekts sind vielfältig. Auf der Seite der Gemeinde. Ihre Lebensgrundlage wurde gesichert. Seit 3 Jahren produziert das Projekt Futtermittel für das Vieh der Gemeinde. Andere Erfolge sind, dass wir Parzellen für die Landwirtschaft wiederherstellen konnten. Es gibt eine Mikrofirma, die die Produkte des Waldes vertreibt. Außerdem wurden Frauen ausgebildet, um diese Produkte zu erzeugen. Und wir arbeiten mit den Schulen im Umland zusammen. So haben wir schon 800 Kinder zwischen 7 und 12 Jahren für das Thema sensibilisiert und für Umwelt- und Gemeindeschutz fortgebildet.
Seit 2012 läuft das Projekt im Dorf Coeli Alfa schon. Etwa 1700 Hektar Land in der Nähe des Dorfes sollen bald zu einem dichten Wald heranwachsen. Laut offiziellen Angaben konnten im Senegal mehr als 11 Millionen Bäume bereits gepflanzt werden. So wurden zehntausende Hektar Land wieder fruchtbar. Das ist auch der Frauenkooperative zu verdanken, sagt Ayaratu Maimouna Sen. Sie ist die Präsidentin der Frauengruppe. Sen sagt, das Projekt habe die Frauen im Dorf unabhängiger gemacht. 200 Frauen arbeiten in der Kooperative. Das Projekt ist wichtig für die Frauen. Dadurch sind sie erwerbstätig. Es erlaubt uns nicht nur Gemüse und frische Früchte zu konsumieren, sondern gleichzeitig auch Geld zu verdienen. Auf unserem kooperativen Konto der Frauen aus Coeli Alfa waren im ersten Jahr 1.100 Euro. Im zweiten Jahr konnten wir diese Summe halten.
Und diese Summe verschaffte zahlreichen Menschen im Dorf einen besseren Lebensunterhalt. Auch wenn der westafrikanische Staat zu einem der stabilsten der Region gehört, leben hier rund 40% der Menschen von weniger als 1,75 Euro pro Tag. Viele halten sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Das Projekt habe auch dafür gesorgt, dass die Kinder konstanter und länger in die Schule gehen. Der Hintergrund: Viele mussten ihren Eltern helfen, weidende Rinder von den Jungbäumen fernzuhalten. Denn in den vergangenen Jahrzehnten mussten Viehhirten für ihre Tiere auf Bäume zurückgreifen, um ihre Tiere überhaupt noch füttern zu können. Die Konsequenz: Die Ausbreitung der Wüste nahm zusätzlich zu. Heute produziert die Gemeinde selbst Futtermittel, das sie an die Hirten verkaufen kann. Die Frauen der Kooperative züchten nicht nur die Baumschule. Weil der Boden wieder fruchtbar gemacht wurde, haben sie einen Garten und Obstbäume angelegt, erklärt Diaré Bah.
Wir haben viel Gemüse in unserem Garten angelegt. Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln und Früchte, Mango und Zitronen.
Aber es ist nicht alles rosig, sagt sie.
Die Arbeit ist etwas mühselig, aber bevor wir Probleme hatten, Wasser zu beschaffen, lief die Arbeit wie am Schnürchen. Aktuell sind wir aber etwas entmutigt. Die grüne Wand hat uns monatlich 83 Euro eingebracht, aber seit 3 Monaten haben wir keinen Lohn mehr bekommen.
Seit mehreren Monaten ist das Wasser knapp, erzählen die Dorfbewohner von Coeli Alfa. Es hat wenig geregnet, an Wasser zu gelangen wurde schwieriger. Das Projekt stockt. Ayaratu Maimouna Sen, Präsidentin der Frauenkooperative, erklärt die Ausmaße des Problems.
Es begann damit, dass wir Schwierigkeiten mit unserer Wasserpumpe hatten und so konnten wir kein Wasser schöpfen. Und dadurch konnten wir nicht mehr den Bedarf decken, um Gras für das Vieh zu produzieren oder die Bevölkerung von Coeli Alfa zu versorgen. Das ist auch zu einem Problem in unserem Garten geworden, denn die umliegenden Dörfer kommen hierher, um Gemüse und Früchte zu kaufen. Dieses Jahr konnten wir noch nichts anbauen und unsere Obstbäume tragen keine Früchte mehr.
Deswegen arbeiten die Frauen jetzt vor allem in der Aufforstung. Die größte Sorge, bereits gewonnenes Land wieder zu verlieren, erklärt Projektkoordinator Mignan Saar.
Das größte Problem ist gerade auf dem jetzigen Niveau zu bleiben. Und unsere aktuelle Strategie ist, die eingezäunten Parzellen wieder aufzuforsten, um Probleme mit den Viehzüchtern zu vermeiden. Denn die Parzellen, die nicht eingezäunt sind, können wir nicht schützen. Und Viehzucht ist ein wichtiger Bestandteil in dieser Region.
Ein Teufelskreis. Denn wenn die Kooperative nicht mehr ausreichend Gras zum Verkauf erzeugen kann, sinken nicht nur ihre Einnahmen, sondern die Viehhirten müssen notgedrungen ihre Tiere an Setzlingen und Bäumen fressen lassen. Was in Coeli Alfa passiert, zeigt im Kleinen, wie einerseits das Projekt der Grünen Wand zur Entwicklung und Förderung ganzer Gemeinden führen kann. Andererseits verdeutlicht es auch, wie aufwendig und schwierig das Mammutprojekt auf dem afrikanischen Kontinent ist. Insgesamt zählt Senegals Grüne Wandprojekt zu den erfolgreichsten des Kontinents. Dennoch hinkt auch der westafrikanische Staat seinen ambitionierten Zielen hinterher. Bislang ist nur ein Bruchteil der angepeilten 850.000 Hektar Wald im Senegal umgesetzt worden. Dunja Sadaki über die Great Green Wall im Senegal. All das, was wir bislang gehört haben, zeigt ja einmal mehr, dass es auf dem afrikanischen Kontinent jede Menge Umweltthemen anzupacken gibt. Für grüne, ökologische Parteien eigentlich eine Chance, ihre Kernkompetenz zu zeigen und sich zu profilieren. Aber welche Möglichkeiten haben sie dazu? Gibt es realistische Chancen, Einfluss zu nehmen? Darüber spreche ich jetzt mit Antje Diekans, Korrespondentin in Nairobi. Frau Diekans, wie verbreitet sind grüne Parteien überhaupt auf dem afrikanischen Kontinent?
Es gibt die Global Greens, das ist so eine Art Dachverband aller grünen Parteien weltweit. Das Ziel dieser Organisation ist, allgemein weltweit grüne Politik voranzutreiben. Und vom afrikanischen Kontinent gehören inzwischen immerhin etwas mehr als 20 Parteien diesem Dachverband an. Aber da muss man dann auch sofort mitdenken, viele davon sind verschwindend klein und haben wirklich so gut wie gar keinen Einfluss. Einen überraschenden Erfolg gab es für die Grünen zuletzt allerdings bei der Wahl in Ruanda. Das Land in Ostafrika wird seit langem von Paul Kagame regiert. Der ist seit dem Völkermord der starke Mann in dem Land. Und er sieht Opposition eigentlich gar nicht gern. Bei den vergangenen Präsidentschaftswahlen 2017 wurden überhaupt nur 2 Gegenkandidaten zugelassen. Und einer davon war Frank Habineza von der Demokratischen Grünen Partei. Das war schon ein kleines Wunder, denn bei den Wahlen davor entschied die Wahlkommission noch, dass die Grünen überhaupt nicht antreten dürften. Habineza bekam bei der Präsidentschaftswahl dann zwar nicht mal 1% der Stimmen, dem offiziellen Ergebnis zufolge, muss man immer dazu sagen, aber dann bei den Parlamentswahlen ein Jahr später, da gewannen die Grünen dann gut 4,5% der Stimmen und konnten 2 Abgeordnete stellen. Das ist jetzt natürlich immer noch nicht viel bei einem Parlament mit 80 Sitzen, aber immerhin doch ein Achtungserfolg.
Also das heißt, es ist dann doch deutlich schwerer, eine grüne Partei zu etablieren, mittelfristig auch Einfluss zu behalten.
Absolut. Und das liegt auch daran, dass es in vielen Ländern hier auf dem Kontinent mehr oder minder eine Einparteienlandschaft gibt, beziehungsweise eine autoritäre Staatsführung, die eben kaum Opposition zulässt. In Ruanda zum Beispiel wieder haben die Grünen ein paar Jahre darum gekämpft, sich überhaupt als Partei registrieren zu können. Einer der Vorsitzenden wurde getötet. Die genauen Umstände sind da immer noch unklar, aber es ist schon häufiger vorgekommen, dass Oppositionelle in Ruanda umgebracht wurden oder auch einfach verschwanden. Auch der Parteigründer Frank Habineza hat eine Zeit lang im Exil gelebt. Also da gibt es tatsächlich ganz andere Hürden vor einer Parteigründung, als das jetzt in Deutschland oder anderen europäischen Ländern der Fall wäre.
Für welche Politik stehen die grünen Parteien denn überhaupt? Ist das vergleichbar mit dem, was wir uns hier so vorstellen?
Naja, also sie stehen natürlich auch für Umweltschutzthemen, aber tatsächlich auch für vieles andere. Gucken wir nochmal auf Ruanda. Da setzte sich der grüne Kandidat im Wahlkampf zwar auch für diese grünen Themen ein, wie zum Beispiel dafür, dass mehr in erneuerbare Energien investiert werden sollte. Aber er hat sich auch viel an die Jugend Ruandas gewandt, sich zum Beispiel dafür ausgesprochen, dass sie mehr Bildungschancen bekommen soll. Und generell ist der Altersdurchschnitt in den afrikanischen Ländern ja sehr niedrig. Also auch in Ruanda liegt das Durchschnittsalter unter 20 Jahren. Und es sind ja auch gerade oft diese jungen Leute, die nach Politikalternativen suchen. Das ist dann auch nicht viel anders als jetzt in Deutschland oder in europäischen Ländern. Aber die Probleme der jungen Menschen in den afrikanischen Ländern, die sind deutlich anders. Also hier werden Mädchen immer noch früh verheiratet zum Beispiel und können ihre Schule nicht fertig machen. Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit, gerade unter jungen Menschen. Und es gibt natürlich auch eine große Armut. Da ist es den Menschen dann oft nicht so wichtig, wo der Strom aus der Steckdose herkommt, sondern es ist ihnen wichtig, dass sie überhaupt erstmal Strom haben.
Wir haben im ersten Teil der Sendung ja nun über die große grüne Mauer berichtet. Ein Vorzeigeland bei diesem Projekt ist auch Äthiopien. Die stehen recht gut da, oder?
Ja, tatsächlich hat Äthiopien sich vorgenommen, in 4 Jahren 20 Milliarden Bäume zu pflanzen. Das ist ein Programm von Ministerpräsident und Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed. Er sagt, er will den kommenden Generationen ein grünes Vermächtnis hinterlassen. Und im vergangenen Jahr, da gab es schon mal eine Aktion, wo an einem Tag nach offizieller Zählung mehr als 350 Millionen Bäume gepflanzt wurden. Das war dann auch Weltrekord, auch wenn man vielleicht nicht ganz so genau gezählt hat. Aber es wurden eben sehr viele Bäume gepflanzt an dem Tag. Das Problem dann bei dieser Aktion bzw. danach war allerdings, dass längst nicht alle Bäume angegangen sind. Denn es gehört ja mehr dazu, als jetzt einfach nur einen Setzling in die Erde zu stecken. Der muss auch an der richtigen Stelle stehen. Und da muss sich natürlich auch jemand darum kümmern, dass das Bäumchen vielleicht auch mal ein bisschen Wasser abbekommt, wenn es gerade nicht so viel regnet. Aber Äthiopien scheint daraus gelernt zu haben und die Pflanzaktionen, die jetzt laufen, die sind anscheinend ein bisschen gezielter.
Dann lassen Sie uns unbedingt noch einen Schwenk machen, was Äthiopien betrifft, denn dort gibt es seit Tagen Proteste, inzwischen mit über 160 Toten. Worum geht es dabei?
Also der Anlass für diese Proteste ist der Tod eines berühmten Sängers, Hachalu Undessa. Der ist in der vergangenen Woche in einem Vorort von Addis Abeba, von der Hauptstadt, erschossen worden. Und der war so etwas wie die Stimme der Oromo in Äthiopien. Das ist die größte Volksgruppe, die sich aber seit langem von politischen Ämtern und auch von anderen einflussreichen Posten ausgeschlossen fühlt. Und vor 2 Jahren hat es schon mal starke Proteste in Äthiopien gegeben. Und zu denen hat Hachalu quasi den Soundtrack geliefert. Wir können vielleicht mal gerade in ein Lied von ihm reinhören. Das ist also Jira. Das war quasi die Hymne dieser Protestbewegung vor 2 Jahren. Und diese Protestbewegung hatte dann auch die damalige Regierung zu Fall gebracht. Jira heißt übersetzt ungefähr, wir sind hier, und Hachalu wollte damals eben die Oromo daran erinnern, wer sie sind und wieder mehr für ihre Rechte einzustehen.
Und diese Demonstrationen damals haben dazu geführt, dass Abiy Ahmed dann an die Macht gekommen ist. Der gilt eigentlich als Vorzeigepolitiker. Wieso sind jetzt diese Proteste ausgebrochen? Das spricht ja dafür, dass er es bisher noch nicht erfolgreich geschafft hat, die Situation zu verändern, die Ungerechtigkeit, die die Menschen empfinden.
Also Abiy Ahmed ist tatsächlich als der Versöhner ins Amt gekommen. Er hat es ja dann auch geschafft, einen Friedensvertrag mit dem lange verfeindeten Nachbarland Eritrea abzuschließen. Das war ja auch ein Grund für den Friedensnobelpreis. Und es schien so, als wenn ihm die Versöhnung der Volksgruppen in Äthiopien auch quasi im Blut liegen würde. Denn sein Vater ist Oromo und Muslim. Seine Mutter ist Amharin und Christin. Und er spricht auch noch die Sprachen anderer Volksgruppen in Äthiopien. Also haben die Menschen ihn tatsächlich als Hoffnungsträger gesehen. Und als er dann ins Amt kam, hat er auch zunächst viele der Erwartungen erfüllt. Davor war Äthiopien wirklich ein absoluter Überwachungsstaat. Abiy Ahmed hat zum Beispiel die Macht des Militärs beschnitten. Er hat auch viele politische Gefangene aus der Haft entlassen. Aber das führte dann auch dazu, dass diese Konflikte, die es schon die ganze Zeit ja in Äthiopien gab, stärker ausbrachen, einfach weil sie jetzt nicht mehr sofort mit Gewalt niedergeschlagen wurden vom Militär. Und ich habe mit der Chefredakteurin vom Addis Standard gesprochen, das ist so eine politische Monatszeitschrift in Äthiopien, und die hatte einen ganz schönen Vergleich dafür, was da jetzt in Äthiopien passiert ist. Sie sagte, es ist, als ob Abiy 22 Spieler aufs Feld geschickt hat. Er hat ihnen einen Ball gegeben, aber keinen Schiedsrichter, und hat auch nicht gesagt, auf welches Tor sie spielen sollen. Also sie meint, er hätte natürlich die Regeln festlegen müssen, wenn er diese ganzen alten Machtinstrumente ausschaltet, wonach soll es dann künftig gehen, und das hat er eben versäumt.
Antje Diekans, unsere Korrespondentin für Ost- und Zentralafrika. Haben Sie vielen Dank nach Nairobi.
Sehr gerne.
Das war's mit dieser Weltzeitfolge. Noch ein Ausblick auf die nächste. Dann lernen Sie Menschen kennen, die sich ihren Traum von einem neuen Leben erfüllt haben. Da, wo andere Urlaub machen. Deutsche Auswanderer im türkischen Küstenort Kasch. Schon mal beste Unterhaltung dabei, wünscht Miriam Rossius.